Das Kreuz. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Immer wenn ich dieses Kreuz hier sehe, dann bewegt sich was in meinem Herzen. Wenn ihr dieses Kreuz euch anschaut, das hat uns ja schon viele Jahre begleitet. Wenn ihr euch das genauer anschaut, dann seht ihr hunderte von kleinen Löchern hier drin. Wenn wir an Karfreitag hierher kommen und wenn wir Schuld mit einem Reißzwecken hier dran heften, dann sehen wir die Narben von unseren Fehlern an diesem Kreuz. Dieses Kreuz steht ja normalerweise dort drüben, wenn wir eine Gebets- und Segnungszeit haben, während dem Lobpreis oder nach dem Gottesdienst. Und wenn das Kreuz Ohren hätte, was hätte das schon alles gehört? An Schuld, an Mist, den wir in unserem Leben machen, an Problemen, an Zorn, an Ärger, an Enttäuschung, an Problemen. Was hätte dieses Kreuz alles gehört? Und heute Morgen sind wir hier und wir reden heute Morgen über die Kraft von diesem Kreuz. Was dieses Kreuz verändern kann in unserem Leben. Was dieses Kreuz neu machen kann. Was dieses Kreuz wegnehmen kann. Wir sind an Karfreitag hier und wir sehen auf dieses Kreuz. Wir sehen auf Jesus Christus, weil in seinem Namen Kraft ist. Dieses Kreuz hier hat eine ganz große Veränderungskraft. Eine Veränderungskraft, die in der damaligen Zeit so war und auch eine Veränderungskraft, die heute ist. Wir haben heute Karfreitag, ihr seid in den Gottesdienst gekommen, ihr seid vielleicht ganz normal aufgestanden und ihr seid hierher gekommen und habt gesagt, ich möchte an diesen speziellen Tag vor 2000 Jahren denken, dort als Jesus gestorben ist. Und dann sagst du ja nicht, ich erinnere mich an irgendwas, was vor 2000 Jahren war, sondern ich erinnere mich an etwas, was heute Kraft hat. Dieses Kreuz ist ein ganz kraftvolles Symbol. Nicht ohne Grund tragen Millionen von Menschen ein Kreuz um ihren Hals, als Schmuckstück vielleicht, aber vielleicht auch als Bildnis, als ein Symbol. Vielleicht hast du gerade selber so ein Kreuz irgendwo, ich weiß es nicht. Nicht ohne Grund haben Millionen von Menschen zu Hause in ihrem Wohnzimmer ein Kreuz hängen. Wenn ich bei meinen Eltern bin, und gestern war ich dort, dort hängt ein ganz großes Kreuz. Und meine Eltern haben immer wieder dorthin geschaut und sie haben dort Kraft bekommen. Und das war der Ort, wo mein Vater auch seine Kraft bekommen hat. Er ist gestern gestorben. Dort hat er seine Kraft bekommen, in die Ewigkeit zu gehen. Das Kreuz hat Macht. Jesus, der am Kreuz ist, hat Kraft, unser Leben zu verändern. Das Kreuz verändert unser Leben. Und ihr Lieben, alles verändert sich an dem Kreuz. Alles. Dein ganzes Leben. Und da schauen wir heute Morgen ein bisschen genauer hin. Wer weiß, vielleicht ändert sich dein Leben heute Morgen an diesem Kreuz. Ich werde nachher einladen, zu dem Kreuz hinzukommen. Ihr kennt das vielleicht schon, dass wir Dinge aufschreiben können, die unser Leben belasten und es an das Kreuz heften. Und dass wir uns dann daran erinnern, dass er unsere Schuld getragen hat. Und vielleicht verändert sich dein Leben heute. Komplett. Um 180 Grad, es wird ganz neu. Jesus, der am Kreuz hängt, der hat die Kraft, das Leben zu verändern. Wir schauen auf einige Personen, die in der damaligen Zeit vor 2000 Jahren nah am Kreuz waren. Und vielleicht gibt es Auswirkungen von den Personen, die damals dort waren, ganz ähnlich zu heute. Und wenn uns das gelingt, wenn Gott uns das schenkt heute Morgen, dass ähnliche Auswirkungen von damals und heute stattfinden, ich glaube, dann haben wir Karfreitag verstanden. Die erste Person, die ich mit uns anschauen möchte, ist der Hauptmann. Der Hauptmann, dieser römische Hauptmann, der dort in der Nähe vom Kreuz stand. Edi hat uns vorhin diese Geschichte schon ein bisschen erzählt, vorgelesen. Eine Veränderung in dem Leben von dem Hauptmann, als er einige Stunden, und das war ja nicht viel, einige Stunden dort neben Jesus steht, ihn beobachtet, wie er dort stirbt. Und diese paar Stunden haben sein Leben verändert. Wir lesen in Matthäus 27, da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus mit sich in das Prätorium und versammelten um ihn die ganze Kohorte. Diese Situation, dass der Die Soldaten kommen und sie fangen dann an, ihn zu verspotten und ihn zu schlagen. Sie zogen ihn aus, legten ihm einen Purpurmantel an, sie flochten eine Dornenkrone, sie setzten diese auf sein Haupt, gaben ihm ein Rohr in seine rechte Hand, beugten die Knie vor ihm und verspotteten ihn und sprachen: Gegrüßet seist du, der Judenkönig. Und sie spuckten ihn an und nahmen das Rohr und schlugen ihn mit dem Rohr auf das Haupt. Warum erzähle ich euch das? Das ist ja noch nicht der Hauptmann, aber der Hauptmann hat das befohlen. Der Hauptmann war dabei, der Hauptmann war ein brutaler Kerl. Der war gewohnt, es gewohnt, Menschen zu töten. Der Hauptmann war ein Mensch, der Befehle bekommen hat und Befehle ausgeführt hat. Der hat in seinem Leben viele Verbrecher exekutiert, in den Tod gebracht. Das war sein Beruf. Und als Jesus jetzt seinen Weg kreuzte, da war der abgebrüht. Anders kann das nicht sein, denn man wird abgebrüht, wenn man sowas macht, über viele Zeiten. Ihn konnte gar nichts mehr erschüttern. Und jetzt ist die Frage, glaubt ihr auch nur einen Moment, als er Jesus das erste Mal gesehen hat, dass er meinte, das ist der Sohn Gottes? Nein. Der war abgebrüht, der hat gedacht, das ist irgendein Verbrecher, der hat irgendwas Schlimmes angestellt und meine Aufgabe ist es jetzt, das in die richtigen Wege zu bringen, dass er umgebracht wird. Die Evangelien erzählen uns, dass die Soldaten Jesus verspottet haben. Sie haben ihm Essig angeboten, ihm zugerufen, wenn du der König der Juden bist, dann rette dich doch selbst. Wenn wir in die Kreuzigungsszenen in die Geschichte reinschauen, das war eine überaus brutale Sache. Wir würden alle wegschauen. Wir würden alle sagen, das ist viel zu hart, viel zu brutal. Aber es geht ja hier um die Kreuzigung von Jesus Christus. Dort hängt Jesus am Kreuz und in diesem Moment verändert sich die Weltgeschichte. In diesem Moment kommt Himmel und Erde zusammen, der Riss ist dort. Jesus steht dann auf von den Toten. Dort verändert sich alles in dem ganzen Kosmos, in der ganzen Weltgeschichte, in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Und der Hauptmann steht dort und sieht es. Der Sohn Gottes, der unsere Schuld auf sich nimmt. Und jetzt steht dieser Hauptmann neben dem Kreuz und ich kann es mir nicht anders vorstellen, über Stunden hinweg, dass er alles hört, was dort gesagt wird. Jedes laute Wort, jedes Gespräch zwischen den Verbrechern, die dort hängen, jedes Flüstern, das Jesus sagt, er hört das. Und eigentlich ist er dort und er wartet darauf, dass Jesus ja flucht oder schimpft, so wie jeder andere Verbrecher das auch machen würde. Er erwartet vielleicht, dass Jesus um Gnade fleht, aber all das passiert nicht. Und er kann Jesus nicht in solch eine Schublade reinschieben. Jesus ist anders als all die anderen, die er vorher gekreuzigt hat. Und jetzt hört er, wie Jesus es formuliert: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er hört die anderen Worte, die Jesus sagt. Und das war nicht genug, was er hört. Wenn ihr die Geschichte kennt, ihr wisst, dass es ein Erdbeben gegeben hat. Es wird uns beschrieben, dass 3 Stunden eine Finsternis kam und er steht dort. Es gibt nur einen Satz, den er zum Schluss sagen kann. Er sagt dann: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Das ist eine klare Aussage, ein klares Bekenntnis von diesem Hauptmann. Von einem Menschen, der abgebrüht war, der keine Ahnung hat, wer Gottes Sohn ist. Und er kommt durch das Beobachten von dem Kreuz dorthin und sagt: Wahrlich, wahrlich, das ist Wahrheit. Das muss Gottes Sohn gewesen sein. Könnt ihr diese Bewegung verstehen, nachvollziehen? Ich weiß nicht, wie du in deinem Herzen heute Morgen aufgestellt bist. Wenn du an Jesus Christus denkst, würdest du sagen: Na, ich habe noch eine Menge Zweifel. Es steht zwar alles in der Bibel und es ist mir alles beigebracht worden und ich habe manches gelernt, aber vielleicht bist du tief im Herzen ein Mensch, der zweifelt und der das nicht begreifen kann und sagt, ja, ich habe aber so viele Fragen und so viele Schwierigkeiten damit, dass Jesus sagt, er ist der Sohn Gottes. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, an den Aussagen Jesu festzuhalten, dass er der Sohn Gottes ist. Ich möchte dich ermutigen, dir das Leben von Jesus anzuschauen und auch das Sterben von Jesus anzuschauen. Dass er Hoffnung ist, dass er Vergebung ist, dass das wahr ist. Und ich wünsche es dir, vielleicht heute Morgen, dass du dorthin kommst und sagst, wahrlich, das ist Wahrheit. Das ist Gottes Sohn gewesen, und zwar für mich. Dass es wie beim Hauptmann bei dir so eine Bewegung gibt von einem Zweifler zu einem gläubigen Menschen. Bei dem Hauptmann ist das innerhalb von wenigen Stunden passiert. Für Gott ist das möglich. Das kann in der nächsten halben Stunde passieren, dass du anfängst zu beten und von einem Zweifler zu einem glaubenden Menschen wirst. Der zweite Mensch, den ich anschauen möchte, ist der Verbrecher, der dort mit gekreuzigt wird. Da war ein Verbrecher, der hatte Mist in seinem Leben. Wir wissen nicht genau, was er gemacht hat, aber er hängt dort, er ist rechtmäßig dort gekreuzigt worden. Rechts und links hängen zwei davon. Die Strafe für das, was er gemacht hat, war der Tod. Und jetzt gibt es ein Gespräch zwischen den beiden, diesen zwei beiden Verbrechern und Jesus. Einer der Verbrecher, der mit Jesus am Kreuz hing, der greift Jesus an und sagt, bist du wirklich der Christus? Komm, du, wenn du das wirklich bist, dann komm doch runter und beweis das jetzt und alles wird wieder gut. Und nimm mich bitte auch vom Kreuz runter, in Klammern. Aber der andere Verbrecher entgegnete, der wies ihn zurecht und sprach, fürchtest du dich nicht einmal vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wisst ihr, was ich interessant finde an dieser Geschichte? In all den Beschreibungen, die wir in den Evangelien haben, in denen Jesus verhaftet wird und gepeinigt wird und die schlimmsten Dinge durchleiden muss, gibt es niemanden, der Jesus in Schutz nimmt. Es gibt keinen einzigen, der Jesus verteidigt. Petrus ist da, der hat es im Garten Gethsemane versucht, der hat das Schwert genommen und wollte damit einige Dinge klären, war nicht so das Richtige. Johannes ist dabei, aber er bleibt ein Beobachter. Wie ist es mit den anderen Jüngern? Die sind alle weggerannt. Voller Angst. Es gibt niemand, der Jesus verteidigt. Und jetzt hängt Jesus dort am Kreuz. Rechts und links gibt es einen Verbrecher. Und einer der beiden Verbrechern, der kurz vor dem Tod ist, verteidigt Jesus und sagt, halt doch deinen Mund da drin. Was sagst du solche Dinge? Dieser Verbrecher verteidigt Jesus und redet über die Unschuld von Jesus, die sonst in den Kapiteln vorher, in dem ganzen Prozess, nirgendwo wirklich greift. Und dann sagt er, ich bin zu Rechtens hier. Ich habe es verdient. Aber du, Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Mit anderen Worten, vergib mir meine Schuld und nimm mich dorthin mit, wo du heute noch sein wirst. Im Paradies. Dieser Verbrecher, der ist so nah an dem Kreuz, dass etwas ganz, ganz Ungewöhnliches passiert, was bei all den anderen Leuten nicht passiert ist oder nicht so sichtbar ist. Er verteidigt sich nicht selbst, sondern er erkennt seine eigene Schuld. Er sagt, ich bin schuldig. Dann spricht er über den Charakter von Jesus Christus, dass er der Sohn Gottes ist. Vielleicht hat er den Schriftzug auch gelesen, Jesus, König der Juden, das wissen wir nicht. Und als er darüber nachdenkt, erkennt er, dass Jesus unschuldig ist, dass er der Messias ist und er vertraut sein Leben Jesus an. Er vertraut seine Zukunft Jesus an. Und er vertraut seine Ewigkeit Jesus an. Wenn du heute im Paradies bist, denk an mich in deinem Reich. Und Jesus sichert ihm das zu und sagt, heute wirst du dort sein. Was für eine Veränderung. Innerhalb von, weiß nicht, wie lange das gedauert hat, sagen wir einfach mal eine halbe Stunde, von totaler Verdammnis, zu Rechtens gekreuzigt, ich werde sterben und dann wird alles vorbei sein, dorthin mit einem Satz eine glorreiche Zukunft in der Ewigkeit, im Paradies Jesu. Das entscheidet sich dort am Kreuz, wo Jesus stirbt. Merkt ihr, was für eine Kraft in diesem Kreuz drin steckt? Eine Kraft für das Leben jetzt, eine Kraft für die Ewigkeit. Was für eine Veränderung hat Jesus dort am Kreuz noch für den Verbrecher gehabt? Da kommt ein Verbrecher und ein Sünder und er verlässt sein eigenes Kreuz als ein Gerechter, als ein Heiliger, geheiligt von Jesus. Und er ist einer, wahrscheinlich der Erste oder mit der Ersten, die im Reich Gottes sind, in der Ewigkeit sind. Er wird die Ewigkeit, in der Ewigkeit im Paradies seine Zeit verbringen. Kann Jesus solch eine Veränderung auch heute noch machen? Kann er das heute, an diesem Tag, in diesem Gottesdienst, jetzt, wenn wir über das Kreuz Jesu nachdenken, kann er das machen? Ich glaube, er kann das. Wir können unsere Schuld bekennen, wir können an Jesus Christus glauben, wir können sagen, ich setze meine Hoffnung für dieses Leben und für das Sterben und für die Ewigkeit in dich. Und Jesus wird dir das in dein Herz durch den Heiligen Geist, in dein Herz hineinflüstern, du wirst mit mir im Paradies sein. Vielleicht nicht unbedingt heute, aber du wirst dort sein. Ich verspreche es dir. Der Tod von Jesus dort am Kreuz bringt eine gewaltige Veränderung in dem Leben von diesem Verbrecher. Merkt ihr, was für eine Kraft in diesem Kreuz drin steckt, in dem Tod von Jesus? Wir schauen uns noch eine dritte Person an. Eine dritte Person, die nur am Rande der Geschichte so ein bisschen auftaucht. Eine dritte Person, die am Anfang von dem Dienst Jesu auftaucht und am Ende von dem Dienst Jesu auftaucht. Eine Person, bei der wir beobachten können, wie sich sein Innerliches verändert hat. Diese Person ist Nikodemus. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon einmal Gedanken darüber gemacht habt, wie das Leben von Nikodemus sich verändert hat. Der kam, und wir lesen davon im Johannesevangelium Kapitel 3, kam er zu Jesus in der Nacht, also keine LED-Beleuchtung und Straßenbeleuchtung und was auch immer, sondern wirklich Nacht, damit ihn wirklich niemand sieht, im Heimlichen, kommt er zu Jesus hin mit der großen Frage, was ist die Wahrheit? In dieser nächtlichen, heimlichen Begegnung mit Jesus, wo es niemand mitbekommen soll, stellt er die Frage, wie komme ich denn dorthin? Wir wissen, dass du ein Lehrer von Gott gesandt bist, sagt er. Nikodemus war einer der Obersten der Juden. Nun, ihr müsst das verstehen, Oberster der Juden heißt Oberster der Juden. Im Hohen Rat drin, mitverantwortlich für die Kreuzigung Jesu später. Er war einer derjenigen, die gesagt haben, oder das wahrscheinlich nicht mitgetragen haben, aber dort in dem gleichen Gremium drin war. Und ich lese es euch mal, wie das so war. In Johannes 3, der kam in der Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Und Jesus antwortet und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, dann kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ich glaube, dass der Nikodemus mit mehr Fragen nach Hause gegangen ist, als er in diese Nacht hineingegangen ist. Wie kann ich von Neuem geboren werden? Wie kann ich dort in das Reich Gottes reinkommen? Wie kannst du, der Sohn Gottes, du kommst von Gott an, wie funktioniert das alles? Das erste Gespräch mit Jesus hatte das Thema, wie er in das Reich Gottes hineinkommen kann, durch eine geistliche Neugeburt. Wahrscheinlich hat er sich weiter dafür interessiert, denn er taucht noch ein paar Mal auf in den Evangelien. Und zwei dieser Stellen möchte ich euch kurz erwähnen. Es gibt im Johannesevangelium Kapitel 7 eine Situation, wo eine Zwietracht im Volk entsteht. Da wollten einige, ich fange ein bisschen früher an, sagt nicht die Schrift, aus dem Geschlecht Davids und aus dem Ort Bethlehem, wo David war, kommt der Christus. So entstand seinetwegen Zwietracht im Volk. Einige von ihnen wollten ihn ergreifen, aber niemand legte Hand an ihn. Da kamen die Knechte zu den Hohenpriestern und Pharisäern, also auch zu Nikodemus. Und sie fragten sie, warum habt ihr den Jesus nicht hergebracht? Und sie haben gesagt, noch nie hat ein Mensch so gesprochen. Da antworteten ihnen die Pharisäer, ja, seid ihr auch verführt worden? Glaubt denn einer von den Oberen und von den Pharisäern an ihn? In Klammern Pharisäer, in Klammern Nikodemus hat schon geglaubt oder angefangen zu glauben, aber noch nicht öffentlich. Nur das Volk tut es und nichts, das nichts vom Gesetz weiß, verflucht ist es. Dann spricht Nikodemus zu ihnen, der vorher zu Jesus gekommen war und einer von ihnen war, also einer von diesen Oberen. Richtet denn unser Gesetz einen Menschen, ehe man ihn anhört und erkannt hat, was er tut? Und sie antworteten ihm, bist du auch aus Galiläa? Forsch doch nach, aus Galiläa steht kein Prophet auf. Punkt. Kapitel abgehakt. Nikodemus, du bist falsch. Erwachsen zu werden ist schwer. Kinder müssen viele, viele Schritte gehen. Geistliche Schritte zu gehen, fordert auch manchmal. Da ist der Nikodemus, der geistliche Schritte geht. Vielleicht hat er in dieser Nacht oder in den Tagen drauf eine geistliche Neugeburt erlebt. Und er geht Schritte und er verteidigt Jesus hier und er wird angemotzt. Nikodemus hat wahrscheinlich über die ganze Zeit die alten Schriften studiert und er wächst Stück für Stück näher zu Jesus hin. Und umso näher er zu Jesus hinwächst, umso reifer er wird, umso mehr nehmen die Herausforderungen an. Jetzt sind wir bei der Grablegung in Johannes 19. Jesus ist gestorben. Es gibt einen Josef von Arimathea, der auch ein Jünger Jesu war. Der geht dann zu Pilatus und will den Leichnam abnehmen. Pilatus erlaubt das und dann kommt er und nimmt den Leichnam ab. Und in Johannes 19, Vers 39 heißt es dann, es kam aber auch Nikodemus, der vormals in der Nacht zu Jesus gekommen war, der gleiche. Und er brachte Myrrhe gemischt mit Aloe, etwa 100 Pfund, das ist ziemlich viel. Sehr teuer auch. Da nahmen sie den Leichnam Jesu, banden ihn in Leinentüchern mit Spitzereien, wie die Juden zu begraben pflegten. Es war aber an der Stätte, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten und im Garten ein neues Grab, in das noch nie jemand hineingelegt worden war. Darin legten sie Jesus wegen des Rüsttags der Juden, weil das Grab nahe war. Wisst ihr, was eines der Kennzeichen von geistlicher Nachfolge, von Nachfolge von Jesus Christus ist? Ist die Bereitschaft, Konfrontationen hinzunehmen, wenn es um das Reich Gottes geht. Wenn du anfängst, Jesus zu erkennen und zu verstehen, wenn du vielleicht eine geistliche Neugeburt in deinem Leben erlebt hast und weiter wächst in deinem Glauben, werden die Herausforderungen wachsen. Es werden Situationen geben, wo du dich zu Jesus stellen wirst, wo du sagst, nein, das kann ich nicht weiter so sagen oder machen, sondern ich mache es anders, weil ich an Jesus Christus glaube. Und Nikodemus hat sich in den Jahren erheblich verändert in seinem geistlichen Leben. Am Anfang traf er sich heimlich, später wurde er ein Verteidiger von Jesus und jetzt riskiert er, sich gegen den ganzen Hohen Rat zu stellen. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, was das bedeutet. Er war einer von ihnen, eine der höchsten Positionen in der damaligen Zeit. Er riskiert seinen Ruf. Er kommt aus der Heimlichkeit raus und sagt, hier stehe ich. Und dieser Mensch, der Sohn Gottes, der am Kreuz gestorben ist, der hat mein Leben verändert. Und für ihn stehe ich jetzt hier. Und jetzt greife ich in meine Tasche, ich gebe einen Haufen Geld aus und er kauft diese verschiedenen Dinge, die man braucht zum Salben. Und er sagt, es ist mir egal, was die anderen Leute sagen. Ich kümmere mich jetzt um Jesus. Und das war ein Liebesbeweis. Meine Liebe zu Jesus, meine Liebe zu demjenigen, der am Kreuz stirbt, ist größer als all das, was andere Leute sagen. Und das ist eine geistliche Veränderung. Ein geistliches Kind wird reif. Er gibt ein Vermögen aus, um Jesus für das Begräbnis zu salben. Ich glaube, dass es nicht um ihn selber geht, sondern dass er einen Wechsel in seinem Leben erlebt hat, wo er sich nicht mehr um sich selbst dreht, sondern um Jesus Christus, um den König der Juden, der König aller Könige und ihm zu ehren. Warum erzähle ich das als ein Beispiel, dass das Kreuz, der Tod von Jesus Christus, eine große Kraft hat für unser Leben? Es geht nicht darum, dass ich irgendetwas hier oben im Kopf verstehe. Es geht auch nicht darum, dass ich begriffen habe, naja, da ist vor 2000 Jahren irgendetwas passiert. Es geht um dein Leben und es geht um mein Leben. Es geht um die Ewigkeit. Es geht um Vergebung. Es geht darum, um wen drehe ich mich in meinem Leben? Für wen investiere ich 90 Jahre, wie mein Vater das gemacht hat? Für wen lebe ich? Und Nikodemus ist uns ein Beispiel dafür, wo er ein geistliches Baby war, verstanden hat, wie man geistlich in das Reich Gottes reinkommen kann, und sein Leben verändert sich, seine Prioritäten verändert sich, seine Werte, sein Umgang mit Geld, sein Verständnis, was bedeutet das, im Hohen Rat zu sein? Wer weiß, vielleicht ist er rausgeflogen. Der Tod von Jesus Christus reißt ihn aus der Bequemlichkeitszone raus und sagt, hier stehe ich und ich kann nicht anders. Das hat er für mich gemacht und ich stelle mich zu ihm. Das ist herausfordernd, oder? Da können wir nicht einfach stehen oder sitzen bleiben und sagen, ein schöner Tod, heute Nachmittag leben wir einfach so weiter, wie es war. Es geht nicht. Vielleicht fühlst du dich heute Morgen, wenn du nah an das Kreuz rankommst, so wie Nikodemus, herausgerufen, klarere geistliche Schritte zu gehen, hingegebenere Schritte zu gehen und zu sagen, ich will kein Wischiwaschi mehr machen, sondern ich will ganze Nachfolge. Und ich stelle mich zu dem, was Jesus für mich getan hat. Vielleicht fühlst du dich gerufen, näher in eine tiefere geistliche Ebene mit Jesus zu wachsen, wenn du an das Kreuz schaust. Du sagst, ich kann nicht anders, weil mich das packt. Vielleicht schaust du das Kreuz von Jesus an und du fühlst dich zu mehr Hingabe, zu mehr Leidenschaft gezogen. Wenn das wahr ist, was vor 2000 Jahren passiert ist, lass das Wasser im Taufbecken ein. Ich bin dabei. Das könnte eine Antwort sein. Es gibt eine Not, vielleicht eine finanzielle Not in der Gemeinde. Gib mir die Kontoverbindung, ich bin dabei. Es gibt eine Not in der Nachbarschaft, irgendjemand braucht dich und du lässt alles andere stehen und liegen und sagst, ich helfe. Und viele andere Sachen. Du sagst, Jesus Christus prägt mein Leben. Merkt ihr, dass der Tod von Jesus Christus, dass dieses Kreuz, das ja nur ein Symbol ist, dass es viel Kraft hat? Das kann dich von einem Zweifler zu einem glaubenden Menschen machen. Zu einem tiefgläubigen Menschen, wenn du das verstanden hast. Das kann dich reif machen in deinem Glauben. Erst einmal dort dir Gerechtigkeit schenken. Du wirst als ein Sünder hier hingehen und als ein Gerechter wieder weggehen. Du kommst zu Jesus als ein Sünder und bekommst Vergebung. Und du darfst weitergehen, du darfst geistlich stark werden. Du darfst Schritte gehen mit Jesus Christus. Es verändert dein Leben. Wir können an dem Kreuz von Jesus Christus nicht einfach vorbeigehen. Das ist die Botschaft von Karfreitag. Denn diese Botschaft von Karfreitag, die hat Milliarden von Menschenleben verändert, die das ernst genommen haben. Milliarden von Menschenleben, die das verstanden haben, dass Jesus Christus dort an ihrer Stadt hängt. Milliarden von Menschen. Und vielleicht bist du einer davon heute Morgen, der sagt, das hat Jesus für mich gemacht und ich bin jetzt frei. Es ist ja meine Schuld, die ihn dort an das Kreuz hängt. All die Kämpfe, die ich in meinem Leben habe, wo ich nicht drüber hinwegkomme, die trägt er für uns. Ich möchte uns einen Videoclip zeigen, der genau diesen Gedanken deutlich macht. Und vielleicht machen wir die Vorhänge ein bisschen zu, dann sehen wir es besser. Schauen wir uns das an.